Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Bist du motiviert für diesen Podcast?
Ja.
Gut, ja. Du hast ja vorgeschlagen, wir wollen über die Motivation sprechen. Also motiviert, die Motivierung, alles das, was uns antreibt oder das, was uns vielleicht nicht antreibt. Warum möchtest du unbedingt über Motivation sprechen?
Also der äußere Grund, du weißt, ich bin eine Schulfrau. Der äußere Grund ist der, dass ich bei jedem Seminar als Hauptklage zu hören kriege, sie wollen ja nichts mehr, die jungen Leute. Sie sind einfach überhaupt nicht motiviert. Man muss sie zu allem zwingen und, und. Und deswegen meine Frage, was motiviert Menschen, um etwas zu lernen? Und wie kann sich das im Unterricht widerspiegeln?
Das ist jetzt eine Frage. Also du stellst die Frage in den Raum. Ich hätte jetzt spontan geantwortet und gesagt, okay, bitte einfach unsere vielen, vielen Podcast-Folgen nachhören, weil da kommt es zum Vorschein, da wird es angesprochen. Und ich sage das jetzt einmal so, von der Elsbeth, der Bildungsfrau, also ich würde ja nicht sagen, du bist der Schulfrau, sondern ich würde sagen, du bist eine Bildungsfrau.
Danke.
Ja. Von der Bildungsfrau positiv beeinflusst, würde ich antworten, motiviert bin ich dann, wenn ich weiß, wozu, wenn ich weiß, was es für einen Sinn macht.
Ja, ne, ey, da ist es eh gleich so, ein wichtiger Kern. Ich denke mir halt auch, ist mir so im untergekommen, so im Vorfeld der Gedanke, das war ja eigentlich nie ein Thema, oder? Motivation, wer hat schon vor 50 Jahren darüber nachgedacht, wie man unterrichten kann, um motiviertere Menschen zu bekommen, auch die anzusprechen. Auch die Motivationsforschung ist eine relativ junge Wissenschaft, weil man möglicherweise erst mit aufkommendem Wohlstand oder mit mehr Freiheitsgefühl dann auch konfrontiert war mit mehr und mehr Menschen, die dann auf einmal gesagt haben, aber das nicht mit mir. Ja, oder man hat auch gesehen, wie wenig Schülerinnen und Schüler können nach der 4. Klasse Volksschule oder nach dem 8. Schuljahr, auch nach der Matura. Und das sieht man eigentlich immer noch. Und wenn man junge Leute fragt, was ihnen besonders taugt in der Schule, was ihnen besonders gut gefällt, dann kriegt man allzu oft die Antwort, eher nichts.
Ja. Ja, aber da sprichst du schon einige Aspekte an, die ich sehr spannend finde und ich schön fände, wenn wir sie noch näher anschauen.
Ja.
Wie du gesagt hast, ja, die Motivation kannte man nicht oder in der Schule ist sie dann nicht vorhanden.
Sie war kein Thema.
Kein Thema, ja, so besser ausgedrückt. Weil einfach das System so klar war, glaube ich.
Es war einfach so.
Es war, du bist in der Schule und es ist klar, warum du in der Schule bist und was deine Aufgabe ist und was deine Pflicht ist und was du zu erfüllen hast. Ja. Und es wird ja sehr häufig geklagt, dass das ja wegfällt. Ja? Dass diese Motivation, das hat man auch als Motivation, die Pflicht hat man auch als Motivation bezeichnet. Dass es einfach klare Verhältnisse sind, was du zu tun hast. Es ist ja deine Aufgabe. Also ob in der Schule, ob im Job, es ist die Aufgabe und wir finden plötzlich heraus, dass man das nicht mehr als so gegeben, als Voraussetzung sehen kann. Es ist nicht mehr so selbstverständlich, was deine Aufgabe ist.
Ja, ja.
Also vielleicht, weil die Zwänge weggefallen sind oder weniger sind. Ja.
Naja, die Herausforderung an unsere Gesellschaft generell sehe ich, dass ja so vieles wegfällt von dem, was man generell als Motivation bezeichnet hat. Und das Einzige, was wirkungsvoll ist, ja nur mehr die sogenannte intrinsische Motivation ist. Also warum ich als junger Mensch hier Schuhe verkaufe in diesem Geschäft, warum ich als junger Mensch hier versuche, drei Beispiele in der Mathematik so hinzukriegen, dass dann die richtige Lösung herauskommt. Also die Frage, was treibt mich persönlich an, so wie du es allerersten Satz gesagt hast, sehe ich den Sinn?
Mhm.
Sehe ich sozusagen die Win-Situation für mich?
Mhm.
Und das war ja früher nicht so ein Thema. Mhm. Und was jetzt also wegfällt,
darf ich dir kurz da noch einmal ins Wort fallen? Und ich finde es ja spannend, dass dann viele Menschen, die in der Nostalgie sind, also sich die guten alten Zeiten herbeiwünschen, das haben wir auch schon öfter angesprochen, früher war alles besser, Fragezeichen. Aber das sehe ich so, sowohl in der Schule als auch in der Gesellschaft, dass man sagt, ja, es gibt ja keine Disziplin mehr, es gibt keine, der Ethos des Pflichtbewusstseins ist verloren gegangen. Also das, was wir alles gelernt hat, was man tut, das beginnt schon bei dem Kleinen, ob ich den Abfall in den Mülleimer werfe oder einfach alles liegen lasse. Aber genauso auch dieses Pflichtbewusstsein, das ist deine Aufgabe, das hat man ja auch Kindern oft dann gesagt. Dein Beruf ist, Schülerin oder Schüler zu sein, und das ist Aufgabe und Pflicht. Und ich höre das einfach oft so als einfache Antwort oder Lösung, warum quasi das Schulsystem oder das Bildungssystem nicht so gut funktioniert, weil eben dieses Pflichtbewusstsein fehlt. Also sitzt jetzt relativ ruhig und gelassen vor mir, aber ich hätte jetzt eigentlich Emotion erwartet und Widerstand von deiner Seite, dass dich das eben aufregt, weil du dieses Argument bestens kennst und in dir da schon dich etwas rüttelt.
Naja, es tut mir leid, deine Erwartungen enttäuscht zu haben, aber ich habe eigentlich das mit dem Pflichtbewusstsein und so schon mit mir selber, schon als Schülerin und junge Frau und Tochter und ja, abgearbeitet. Das muss ich sagen. Ja. Also ich habe dieses Pflichtbewusstsein, das habe ich immer irgendwie als was Nostalgisches gesehen, als etwas, was halt aus dem Bürgertum herauskommt. Damals hat man gesagt, Spießbürgertum. Ja, also ich kann mit dem Wort nicht so, darum habe ich jetzt auch nicht so reagiert. Aber ich verstehe natürlich.
Du solltest einmal länger in Deutschland leben.
Ja,
dann wird dir Ordnung und Pflichtbewusstsein einfach ganz klar. Dann weißt du, was man von einer ordentlichen Staatsbürgerin erwarten muss oder erwartet.
Ja.
Und ich tue es deswegen überzeichnen, weil das auch in unserer Gesellschaft, also die Staatsbürgerinnenpflichten und das, was du zu erfüllen hast, ja, das wird schon ziemlich hochgestellt. Ob es dann die Einzelnen selber erfüllen oder nicht, das ist eine andere Frage der Verlogenheit. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Es leben die Vorurteile.
Ja, aber diese Vorurteile, die stehen ganz, ganz stark im Raum. Aber du warst bei den positiven Aspekten.
Nein, jetzt muss ich dir da widersprechen. Ich war beim Aufzählen der Motivationen, die bisher sehr häufig waren und immer noch sind, ja. Man hat als Motivation, man will die Matura schaffen. Und dann nimmt man in Kauf.
Oder einen Beruf lernen, um das
ja, oder in der Volksschule, man will dann später ins Gymnasium gehen oder man hat einen Beruf im Kopf, den man erlernen möchte und braucht die entsprechende Schulbildung dafür und nimmt dann alles in Kauf, was man da so lernen muss, weil das so ist halt Schule. Mhm. Ja, das ist ja natürlich eine Motivation, aber ja, eine schlechtere Motivation wäre, man muss lernen, weil man sich vor einer schlechten Note fürchtet. Also für die Note zu lernen, ist auch nur eine Notlösung. Ja, also das müssen Lehrerinnen müssten wissen,
dass... Das Gegenmodell ist ja motiviert, seinem gute Noten zu haben.
Ja, eben. Naja, aber auch selbst das.
Aber das sehe ich ja schon wieder auch. Das würde ich ein Fragezeichen dazu setzen. Ja.
Es sind wirklich zweischneidige Schwerter, auch für die Lehrerin zu lernen. Ja, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert.
Für die Eltern.
Und für die Eltern.
Oder die Großmutter, damit sie glücklich ist und mich belohnt.
Ja, also... Oder aus Angst, weil, was weiß ich, zum Beispiel, stell dir vor, du hast in einer katholischen Familie dann in Religion ein Gut. Das ist ja furchtbar, oder? Und nicht ein sehr Gut. Naja.
Ich habe das nie gehabt, das Problem.
Ja, glaube ich nicht, ich auch nicht. Aber nein, auf jeden Fall steht irgendwie zur Debatte immer wieder, was bringt junge Menschen dazu, auch tatsächlich etwas zu leisten. Mhm. Ja. Und es ist die Kraft, so erzählt man es mir immer wieder bei meinen Seminaren, die Kraft der jungen Leute ist diesbezüglich so gewachsen, dass sie einfach auch sich zu sagen trauen, ich kann das nicht lernen, ich habe einfach keinen Bock.
Ich will das nicht lernen.
Ja. Oder ich war bass erstaunt in den letzten Jahren meines Lehrerinnenseins, dass die Schülerinnen als Ausrede gesagt haben, entschuldigen Sie bitte, ich habe heute keine Hausübung, ich war einfach so schlecht drauf gestern. Heute schreibe ich sie Ihnen. Mhm. Ja, Sie schreiben mir heute, weil gestern waren Sie zu schlecht drauf. Also da gibt es mehrere Ecken, an denen man da jetzt was dazu sagen könnte. Aber das war für mich ganz interessant, weil so ein Satz wäre für mich mit 15, 16 gar nicht möglich gewesen. Das war nicht auf meinem Schirm. Mhm. Ja? Das heißt, entweder wir haben weiterhin so schlechte Ergebnisse oder wir überlegen, wie wir motivationsfördernder eben unterrichten können.
Darf ich ein bisschen provozieren?
Ja, bitte.
Also ich verstehe Motivation als ganz positive Kraft, die aus einer Überzeugung herauskommt, die mich antreibt.
Genau.
Wirklich ganz im positiven Sinn, als Neugierde und so weiter und so fort. Und ich finde es ja jetzt sehr spannend, wenn man über das Konstrukt Motivation in der Schule redet, nämlich in einem Zusammenhang, der eigentlich so motivationsfeindlich ist, auf der einen Seite und indirekt natürlich nicht. Was meine ich damit? In der Schule wird pausenlos von Motivation geredet und zu motivieren und die LehrerInnen müssen motivieren, damit man das und das erreicht. Aber Motivation ist in dem Zusammenhang wirklich eigentlich eher, und deswegen war das, was wir vorher geredet haben, gar nicht so scherzhaft, ein Synonym für die Pflichterfüllung. Aber nicht für diese positive Motivation, die aus mir herauskommt, die so eine Lebenskraft, eine positive Kraft hat. Also ich habe jetzt gerade gesagt, Neugierde, auch die Motivation beflügelt. etwas erreichen zu wollen. Also ich finde, für mich ist es sehr nostalgisch, für mich ist Motivation, von Träumen angetrieben zu werden, etwas erreichen zu wollen, weil ich davon überzeugt bin und nicht, weil ich es muss. Ja? Und die Provokation, die ich meinte, ist, das Bildungssystem ist ein System, wo es um Pflicht geht, um Pflichterfüllung, um Ordnung, um Erreichen der Ziele. Und man verwendet pausenlos den Ausdruck Motivation, aber wie gesagt, als Synonym für Pflicht.
Das ist auch wieder sowas, gell? Sei doch motiviert.
Ja.
Das kann man nicht anschaffen.
Du bist zu wenig motiviert. Du musst dich mehr motivieren.
Motivier dich.
Aber du musst dich zu dem motivieren, was ich dir sage, was richtig ist.
Ja, eben.
Und wenn du nicht motiviert bist, dann wird auch nichts aus dir werden.
Was ja stimmt.
Natürlich.
Naja, na, und ich weiß nicht, wie weit wir es noch treiben, möchte ich fast sagen. Wie viele sich noch hören muss von Freundinnen und anderen Menschen, dass man nirgendwo mehr einkaufen gehen kann. Nirgendwo kriegt man eine, jetzt sage ich mal, eine Verkäuferin, weil ich es ja schon erwähnt habe zuerst, wo man irgendwie das Gefühl hat, die macht es ein bisschen zu ihrem eigenen Anliegen, dass ich dann zufrieden bin.
Mhm.
Ja, also die geht ihren Job motiviert an.
Mhm.
Das wundert mich schon sehr.
Obwohl diese Geschäfte, obwohl Märkte ja die Perfektion von Motivation sind. Das ist ja deren Konzept.
Ja, aber das schaffen sie auch nicht mehr richtig.
Ach, das schon. Du musst motiviert werden, damit du kaufst. Also die Motivation, die da...
Erlebst du das, wenn du einkaufen gehst?
Naja, nein, also... Ja und nein, aber natürlich, es gibt diese Strukturen, ich finde es ja spannend. Doch, es wird sehr motiviert und es gelingt auch. In Österreich haben wir ja ein super Phänomen mit diesen Rabattmakerl und allen Rabatten und dort und da. Die Rabatte und die Prospekte und so weiter, das ist ja, obwohl insgesamt sonst ja Werbung in Form von Papier immer mehr zurückgeht, aber in Österreich eben nicht, wenn es um die Supermärkte und diese Aktionen. Und ich finde sie auch spannend, weil das ist ja, das hat man ja im Zusammenhang mit der Teuerung ja sehr diskutiert. Entschuldigung, dass ich da jetzt gerade diesen Exkurs mache. Aber da ist die Motivation, den Menschen zu erwischen, ihm zu sagen, was er denn braucht. Und die Motivation ist hier sehr billig. Du kriegst etwas billiger. Ja, du sparst.
Ja, ja.
Und es ist eigentlich letztendlich wieder ein... Deswegen wird ja nicht weniger verdient, sondern es wird motiviert, dass mehr gekauft wird. Und die Leute teilen sich, aber es geht sich ein, geht sich letztendlich aus. Dafür sind halt die Produkte vielleicht auch teurer als woanders, wo es diese Rabatte, diese Motivation nicht gibt. Aber Entschuldigung, ich bin da jetzt gerade abgedriftet.
Weil das ist ein passendes Beispiel. Sozusagen der Mensch fragt sich bei allem, was er tut, oder wenn er nicht einfach automatisch etwas macht, wie meine liebe Kollegin, Englischkollegin immer gesagt hat, what's in for me?
Mhm.
Also, was habe ich davon?
Mhm.
Was habe ich davon, wenn ich jetzt diese Vokabel lerne? Was habe ich davon, wenn ich mir das kaufe? Da ist natürlich logisch, ja. Und das ist natürlich prinzipiell, muss man mal sagen, eine zutiefst kapitalistische Frage.
Mhm.
Ja? Ich erinnere da an, vielleicht sage ich den Namen nicht, weil ich weiß, du magst ihn nicht so, aber der hat eine Untersuchung zitiert, schon echte, also ordentlich wissenschaftlich zitiert, wo man Kindern bunte Papiere vorgelegt hat und sie gebeten hat, diese Papiere zu ordnen nach Farben. Mhm. Kindergartenkinder. Und die haben das mit großer Freude gemacht. Und dann stellte man dieser Gruppe, oder machte aus dieser Gruppe eine zweite Versuchsgruppe. Die einen haben weiter die Papiere bekommen zum Sortieren. Sie haben es wieder mit Freude gemacht. Und die anderen haben dann, nachdem sie die Papiere sortiert haben, eine Belohnung bekommen. Und was ist passiert? Die Gruppe, die eine Belohnung bekommen hat, hat es nicht mehr ohne Belohnung gemacht. Mhm. Also das war dann irgendwie zu fad. Ja? Mhm. Also die Frage ist, oder was lernen wir daraus? Man kann auch motiviert werden, indem man einem wer was dafür gibt, aber es bringt keine intrinsische Motivation mehr. Mhm. Also ich würde schon an höchste Stelle die intrinsische Motivation stellen. Ja, also in mir ist etwas, so wie du zuerst auch gesagt hast, das mich antreibt und das mich weitertreibt und was eigentlich dann wurscht ist, was die Lehrerin sagt. Und als Erster habe ich das festgestellt bei meinen eigenen Kindern. Ja, bei den Schülern hatte ich ja nicht so den Einblick. Wenn die auf einmal ein Referat zu halten hatten, zum Beispiel, mein Sohn hat über Peking ein Referat gehalten, da habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Dieser Ovizarer, der überhaupt nie was lernt, der nie was tut, der keine Ordnung hat in seinen Sachen.
Mensch, wie sprichst du da über deinen Sohn?
Er hört sich meinen Podcast eh nicht an. Nein, der hat auf einmal geforscht und sich mit seinem Freund zusammengesetzt und Bilder ausgedruckt und ausgeschnitten und gemacht. Und heute kann er noch erzählen, was er da über Peking alles herausgefunden hat. Und dann denke ich mir, jetzt stell dir vor, was lässt sich da die Schule entgehen? Mhm. Wenn wir das doch sehen und wissen, wie das toll ist. Oder mir hat man das ja auch nicht geglaubt, wenn ich es nicht hergezeigt habe, was die Schülerinnen arbeiten zu einem selbstgewählten Thema. Wenn ich nicht sage, dieser Roman wird jetzt besprochen, den müsst ihr lesen. Vielleicht die liebevolle Lehrerin sagt, weil wisst ihr was, das ist so toll und wenn man das kann, dann ist das so, dann hat man da was davon und ihr werdet sehen und du. Es kann noch vielleicht manche mitnehmen, die Begeisterung der Lehrerin. Aber die Begeisterung der Lehrerin ist ja trotzdem input-orientiert. Mhm. Ja. Das macht noch, das weiß man noch nicht, was das dann macht mit dem Hirn der Schülerinnen.
Das ist Amtsmotivation.
Ja, genau.
Berufswegen.
Genau. Man konnte als Schüler könnte man dann auch sagen, ui, heute ist es aber wieder gut drauf. Ja? Oder man kann sagen, aha, offenbar interessiert es der Roman. Aber ich mag ja keine Romane. Also so. Mhm. Also dieses sich selbst ins Zeug zu hauen und sich selbst durchaus mit Herzblut einzubringen, ist schon was Schönes. Aber der Diamant ist es nicht. Ja, es kann manchmal wirken. Also ich möchte sagen, das ist fast eine Voraussetzung, dass Lehrende selber wissen, warum sie tun, was sie tun. Sonst kommt es ja gar nicht drüber. Aber
sie haben es wahrscheinlich als SchülerInnen auch nicht anders gelernt.
Eben. Aber wenn die Schülerin das gern machen soll, dann braucht sie, dann muss man schauen, dass das zu was Eigenem wird. Mhm. Ja? Und drum eben nicht einen Roman, den alle lesen, sondern vielleicht ein gemeinsames Thema, so wie ich erzähle aus meinem eigenen, ein Thema, jung sein ist nicht leicht und schon gar nicht für alle. Das war so das Motto für ein ganzes Semester. Und dazu hatte ich halt dann vier Romane, die findet man eh nicht so schwierig, so schwer, von jungen Autorinnen und Autoren. Und ja, da habe ich dann auch noch jeweils eine Seite herauskopiert, dass sie auch das nebeneinander gestellt, dass sie auch schauen könnten, wie wird das geschrieben und wie gefällt mir das.
Ersten Eindruck.
Und haben sich dann für eines dieser vier Bücher entschieden. Und das ist schon ein bisschen mehr Motivation, ja, wenn eine Wahl dabei ist, eine freie Wahl. Oder wenn ich weiß.
Aber du wirst ja sicher auch gesagt haben, warum ihr das macht.
Was? Ja, ich zitiere wieder den Urs Ruf. Wie können unsere Lernenden begreifen, dass das, was sie jetzt lernen, für sie eine Bedeutung hat, bevor sie belehrt werden? Ja? Also natürlich kann ich Ihnen erzählen, warum das toll ist. Habe ich auch oft gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, je mehr ich mich ins Zeug haue und versuche, Ihnen zu zeigen, wie wichtig das ist, umso mehr gehen die einen auf Widerstand.
Dann machst du dich schon verdächtig.
Ja, und die sowieso vielleicht etwas haben gegen Kosmeyers Feuereifer, die ziehen sich dann sofort zurück, wenn der beginnt zu lodern. Ja, sagen wir
ja mal. Aber weißt du, das ist die Verkäuferin, die dir etwas andreht, obwohl sie selber ja gar nicht überzeugt ist. Und du merkst es, dass sie nicht überzeugt ist und dass es wahrscheinlich selber gar nicht kaufen würde.
Ja, aber selbst wenn sie überzeugt ist, zipft mich diese
Überschwänglichkeit.
Ja, das ist mir schon schnell zu viel. Na, also eigentlich.
Das macht es für mich auch total verdächtig.
Ja, eben, siehst du. Und deswegen, also ich habe das Thema, zum Beispiel jetzt, ja, das Thema vorgeschlagen, ihr seid jetzt 16 Jahre alt, wollt ihr euch einmal mit dem Jungsein in unserer Zeit, wollt ihr das zum Thema machen, ja? Das würde auch zu unserem vorigen Podcast passen, mit der Angst. Na, und dann haben sie gesagt, ja, gut, gut, gut. Und dann hab ich ihnen so ein Plakat gegeben, zuerst zu viert. Und habe gesagt, jetzt das sind zwei Teile und schreibt es auf, was seht ihr für Vor- und Nachteile und Unterschiede zu Jungsein so früher, was ihr glaubt, so in der Zeit eurer Eltern und Jungsein heute. Und so hatten sie, das ist schon ein Motivationsschub, ja. Jetzt reden wir über das, was macht uns eigentlich so Angst, was ist bei uns eigentlich um so viel schwieriger, als wir glauben. Ja, das ist ja keine wissenschaftliche Beweisführung, dadurch ja nur erheben, was sie fühlen und denken. Aber das hat dann schon, das zu besprechen und anzuschauen und wie sie sich alle einig waren, dass sie es eigentlich viel schwerer haben als die Eltern in ihrer Jugend und dass die Zeiten viel unsicherer sind und dass sie wahrscheinlich nie so viel Geld haben werden wie die Eltern oder so in dieser Art. Es war also sehr spannend für mich auch, was das Jungsein heute für meine Schülerinnen und Schüler schwierig macht. Und dann eben der Vorschlag, weil wir im Deutschunterricht sind, ja, wäre doch gut, was dazu zu lesen von Menschen, die auch übers Jungsein schreiben oder selber jung waren. Und es ist natürlich, wenn du die Dana Bönisch Rocktage oder den Hochkatera, Coretta, Coretta. Also das sind natürlich schon Spitzenromane, die genau den Nerv der jungen Leute treffen und sehr schonungslos und offen. Ja, das hätte mich noch schockiert mit 15, aber das schockiert die nicht mit 15, übers Jungsein sprechen. So ist das gelungen. Die haben tatsächlich, wirklich, ich glaube, es waren ganz wenige, die das Lesen verweigert haben.
Ja, aber weil du da einen Zugang eröffnet hast. Also
ja, um
du hast ja, wenn ich jetzt so diese methodische ja. Vorgangsweise versuche nachzuvollziehen. Du hast vorher bewusst gemacht, was ist die Fragestellung, wo schauen wir hin?
Was, das schon abstimmen lassen.
Ja, okay, das ist, da hast du das Demokratische noch drinnen, vielleicht das ist es vielleicht wichtig oder auch nicht. Wohl. Aber, ja, aber dann ging es einfach in diesen, einmal selber schauen, selbst herauszufinden und dann natürlich auch eine andere Ressource zu nutzen, nämlich ich lerne ja auch von etwas anderem, also ich brauche einen Input und der Input hat dann quasi, der ist der Roman, der zur Auswahl stand, um dann dort das auch zu finden und da einzutauchen und herauszufinden und herauszufiltern und das einzuordnen. Also das ist für mich methodisch total schlüssig und ja, und da ist dir gelungen, das zu motivieren.
Naja, ich habe versucht, die intrinsische Motivation anzukurbeln. Mhm. Ja, dass dieser, ups, das interessiert mich aber. Ja, also Motivation in der Schule kann nicht heißen, dass jeder irgendwas macht, sondern natürlich brauche ich schon die Struktur, ja, innerhalb der ich schauen muss als Lehrende, dass die sich einklinken, dass die sich motiviert einklinken. Mhm. Und da ist eine ganz für mich elementarst die freie Wahl.
Mhm. Ja, ich verstehe. Also das hätte ich jetzt nicht so überbewertet, aber ich verstehe es auch aus deinen anderen Erklärungen. Und natürlich steht darüber, Motivation kann ich nicht verordnen. Also eben, das haben wir eh vorher auch schon gesagt. Ich kann jetzt also, nur, dass ich sage, sei motiviert, reicht nicht aus. Ich muss Methoden anwenden, um quasi möglichst die Bereitschaft zu fördern, hinzuführen.
Ja, und da braucht es eben außer der freien Wahl, es braucht auch noch ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Mhm.
Ich hätte schon auch ergänzt, deswegen habe ich vorher nachgefragt, in dem Wissen wozu. Also mir wäre es wichtig, einfach auch schlüssig zu sehen, warum tue ich etwas.
Genau.
Ich habe verstanden, dass du hast gesagt, ich würde verstehen, man kann das nicht immer machen, aber da habe ich ja auch das Vertrauen an meine Lehrkraft. Ist ja nicht nur punktuell die eine Stunde, der eine Arbeitsauftrag, sondern ist ja auch eine Erfahrung, die ich aus vielen, vielen anderen Stunden halt habe, dass mir da vermittelt wird, wohlwollend, ich will euch ja eine Möglichkeit bieten, ich möchte euch hinführen, ich lade euch ein, mitzugehen und ihr habt auch dann die Möglichkeit der Wahl und es ist schon klar, dass es jetzt nicht einfach Pflichterfüllung ist. Warum mir das so wichtig ist und deswegen habe ich die Frage gestellt, wozu, weil das schon oft so eine Hemmschwelle ist, warum muss ich das lernen? Das ist im Deutsch ja, ja, vielleicht noch ein bisschen, weil nein, da kann ich es mit humanistischen Ansätzen ja vielleicht gehen, aber wenn ich zum Beispiel in Mathematik oder in Physik...
Ja. Sprechen wir für jedes Fach, ja?
Ja, wenn ich da einfach etwas habe, wo es dann, wo es nicht so schlüssig ist oder selbst, was weiß ich, in einer Fremdsprache, wo ich halt um Grammatik und Vokabellernen nicht herumkomme und vielleicht beim irgendwelchen einer Vokabelliste dann auch gar nicht so klar ist, warum muss ich die jetzt lernen und ich brauche ja nicht jedes Mal die Überzeugung, dass du dann deinen Wortschatz erhöhst, ja, das so bewusst nehme ich ja das nicht wahr, aber was motiviert mich dazu?
Naja, schau, Entschuldigung. Das Wichtigste ist, dass ich weiß, wozu. Du ja hast recht. Aber natürlich weiß ich damit auch, wenn ich einsehe oder wenn es mir wichtig ist, zum Beispiel Englisch zu können. oder wenn es mir wichtig ist, von mir aus Cello spielen zu können, dann habe ich das eingesehen und meine Motivation ist prinzipiell intrinsisch, weil ich ja Englisch lernen möchte. Aber natürlich werde ich oft kaufe ich mir damit ein, dass ich Vokabel strebern muss, dass ich grammatische Regeln lernen muss und dass das oft überhaupt nicht lustig ist und dass mich das auch oft überhaupt nicht freut.
Weil er nicht immer motiviert sein kann.
Ja, es geht um die grundsätzliche, um das grundsätzliche Wissen und um diese intrinsische Motivation. Ja, ich möchte Englisch lernen. Ich habe auch dieses gute Verhältnis zu meinem Lehrer oder meiner Lehrerin, dass ich mir erwarte von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie in der Lage sind, mit ihren jungen Menschen entsprechend umzugehen. Mhm. Ja? Weil der beste Wunsch, Englisch zu lernen, hilft nichts, wenn ich eine Lehrerin habe, die mich runtermacht. Dann denke ich mir halt, na gut, dann verzichte ich wieder auf meinen Wunsch, Englisch zu lernen.
Naja, ja? Da kommt dann der Widerstand.
Ja, also deswegen, es ist ja immer alles mehrschichtig. Aber grundsätzlich gibt es natürlich einige Faktoren, die helfen, dass die Motivation gegeben ist. Und die hauptsächliche ist, dass ich viel selber aussuchen darf, dass ich selbstbestimmt arbeiten kann, dass ich auch irgendwie partizipatorisch arbeiten kann. Das heißt, dass es auch wichtig ist, was wir so miteinander denken, mhm. Ja, dass wir da auch zusammen vielleicht, nicht immer, aber zusammen an einem Werk da dranbleiben. Also diese Beteiligung ist so wichtig, ja. Mhm. Und wenn ich sitzen muss und sozusagen der charismatischste Vortrag der charismatischsten Lehrerin garantiert in keiner Weise, dass ich etwas lerne. Mhm. Das ist zwar traurig für die charismatische Lehrerin, aber es ist so.
Absolut. Ich frage mich die ganze Zeit schon, wie die Motivation auch außerhalb der Schule in unserer Gesellschaft ist.
Ja,
oder
gleich.
In unserem Alltag. Und die Strukturen sind natürlich gleich. Wobei da natürlich manche sagen können, so als Gegenargument, wenn ich jetzt einen Job habe oder eine Aufgabe, die so monoton ist, warum soll ich da dann noch motiviert sein? Und also diese Fragestellung habe ich natürlich gerade gemacht. Es gibt natürlich auch viele im Alltags-, im Berufsleben, viele Sachen, die den Beruf ausmachen, die Teil davon sind, die zur Routine werden, die monoton sind oder vielleicht dann vielleicht noch schlecht bezahlt sind, aber warum soll ich dann motiviert sein? Und mit dieser Motivation schwingt ja dann auch noch die Freude mit. Du hast vorher das Beispiel mit der Verkäuferin gebracht, ja, wo wir natürlich dann in der Wahrnehmung merken und das Urteil haben, naja, die ist nicht oder der ist nicht motiviert. Also da wird das auch verbunden, dass Motivation eben auch gleich Freude ist.
Freude am eigenen Tun. Ja,
ja, ist es auch, würde ich absolut unterschreiben. Wenn ich sagen kann, ich mache etwas gerne und ich frage mich gerade, warum, was führt mich dazu, dass ich das sagen kann, ich mache etwas gerne, nämlich ja, diese Überzeugung, mhm. Weil es mir Spaß macht, weil ich einen Sinn darin erkenne, weil es mir eben etwas bringt, also diese Aspekte, die du vorher auch aufgezählt hast, dann spielt das schon eine Rolle. Und es kann vielleicht im anderen Handeln sein, weil ich damit etwas Gutes tue, weil ich damit etwas erreiche, weil ich etwas verbessere, weil ich etwas im positiven Sinn leiste dass er Nutzen hat, dass er einen Zweck hat, einen Sinn hat. Gut, und für manche ist halt die Motivation, etwas zu machen oder vielleicht dann auch noch Ausbildungen zu machen, um besser zu verdienen, um mehr Anerkennung zu bekommen.
Also ich muss sagen, ich finde das gut, dass du das hereinbringst, weil auch, dass du den sozialen Aspekt hereinbringst in der Arbeitswelt. Denn wohl dem, möchte ich sagen, und ich bin dafür jeden Tag dankbar, der einen Job haben kann, den sie oder er, dem sie oder er wirklich Freude abgewinnen kann. Ja, das ist ja wirklich ein Geschenk, weil natürlich, wie du auch aufgezählt hast, gibt es Jobs, wo das schwierig ist. Ja, dann gibt es natürlich gute Unternehmen, gute und kluge Unternehmen, die ihre MitarbeiterInnen halt dann halten können. So, dann ist halt nicht die intrinsische Motivation, sondern dann finden die halt ein gutes Arbeitsklima vor. Dann gibt es Wasserbehälter, wo man sich immer vielleicht sogar einen Kaffee oder Wasser nehmen kann.
Wohlfühlen wird gefördert.
Dass das Wohlfühlen am Arbeitsplatz gefördert wird, das ist natürlich auch eine Motivation. Natürlich ist nicht die intrinsische Motivation, aber intrinsische Motivation ist halt schwierig für was
wir sehen. Sagen wir so, es sind Aspekte, die die intrinsische Motivation fördern oder
ein bisschen
begleiten.
Ja, weil wenn man eine sehr monotone Arbeit von mir aus am Fließband hat, dann hat man eben in der Pause Möglichkeiten, wie es einem gut geht. Man hat vielleicht das Geschenk der Firma von netten Betriebsausflügen oder Zusammenkünften der Belegschaft.
Oder netten Kollegen, ja.
Netten Kollegen.
Und netten Vorgesetzten. Einen
wertschätzenden
Umgang.
Loben. Ja, das heißt, es gibt immer, es ist immer schön für den Einzelnen, wenn er die Sinnhaftigkeit seiner Arbeit auch fühlen kann.
Genau. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann gibt es ja eine wunderbare Lösung. Dann machen wir ein Motivationstraining. Und da wollte ich dich jetzt fragen, wie du dir das vorstellst. Also du hast das ja oft auch gemacht, aber das ist ja so ein Schlüsselpunkt. Also bei uns funktioniert einfach hinten und vorn nichts mehr. Es ist vollkommene Unzufriedenheit. Ja, es fehlt die Motivation. Jetzt machen wir ein Motivationstraining und das löst alle Probleme, weil es halt den Kern nicht trifft.
Naja.
Dann leider doch nicht.
Also ich habe noch nie ein Motivationstraining gemacht übrigens.
Ah, okay.
Ja,
ich hätte dir zugetraut.
Ich war immer übermotiviert.
Ja. Hast du es noch nie ein Motivationstraining, vielleicht nicht mit der Etikette, aber das, was du getan hast, ist ja Motivation.
Natürlich.
Motivation zum Lernen ist Motivation.
Ja, jedes
das
Seminar.
Das ist auch intrinsische Motivation.
Ja, klar. Jedes Seminar, das ich für mich gemacht habe, also das ist ja übrigens auch jetzt, um Lehrerinnen auch anzusprechen, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis in der Lehrerforschung, dass sozusagen der erste Teil des Lehrerinnenseins damit daran gebunden ist, dass man tatsächlich gut ist in den Inhalten, die man vermittelt und in all dem, was halt so mit dem Lehrerjob zusammenhängt. Und der zweite Teil ist dann so dieses Ausfeilen, dass man über das Lehrerinnensein vom Fach her hinausgehen kann, dass man mehr über Didaktik und Pädagogik und Motivationsforschung und so weiter weiß. Und daran dann, also dass die sozusagen die Vorbereitung der Unterrichtsstunden gar nicht mehr so sehr dem gehört, was mache ich jetzt da, weil ich das eh weiß alles, ja, weil ich ja schon gut bin in meinem Fach, sondern dass ich mich mehr auf das Wie konzentrieren kann. Und das ist gleich viel Arbeit oder wenn nicht mehr. Und dann braucht es für die intrinsische Motivation irgendwas Neues. Ja, also das hat man so, jene Lehrerinnen und Lehrer, die gut in die Pension gehen können und die letzten Jahre noch gut verbringen, die haben irgendwas Neues in ihrem Leben gefunden.
Ach so, du meinst es jetzt für die...
Okay. Ihr redet über die Lehrerinnen.
Ja, ja, aber in ihrer Berufsentwicklung.
Genau, das sind die drei Teile. Mhm. Und für diesen dritten Teil, das Altern im Beruf, wo man den Jungbonus nicht mehr hat, also man ist nicht mehr so toll für die Schülerinnen, man ist schon vielleicht, also ich habe es gemerkt, zuerst war ich irgendwie gleich, ja, wo ich ein bisschen älter war, mhm. Dann war ich so ein bisschen noch Mama-Figur, mhm. Und dann war ich Oma, mhm. Also dann war ich die alte Frau, dann hatte ich, Gott sei Dank, die Anerkennung als Autorität. Als natürliche Autorität, die was versteht von dem oder dem oder als Frau und wie sie über die Gesellschaft spricht, mhm. Und die weiß, was sie tut und so.
Die erfahrene weiße
Frau. Die erfahrene, genau. Ja, und sozusagen, und ich habe halt dann für die letzte Zeit meine immer wieder auch neue Impulse
ist ja gut,
gekriegt.
Wenn du dann die gute Fee bist und nicht die böse Hexe.
Ja, genau. Böse Hexe ist auch manchmal wichtig.
Das, aber nicht für die Motivation.
Nein. Aber so, das ist schon wichtig. Und wenn man dann gar nichts mehr hat, wenn man dann nur sagt, wie lange muss ich mich noch schleppen? Viele Lehrer kenne ich so, die schon zählen und jetzt noch so viele Monate und so, und ich werde schon.
Ja, aber gar nicht so sehr bei denen, wo das Thema Pension schon ein Thema ist, sondern es gibt es auch schon in jüngeren Generationen.
Das ist natürlich noch furchtbarer. Ja. Also wenn die LehrerInnen keine intrinsische Motivation haben, ist es ja die große Katastrophe. Mhm. Weil das kommt ja dann nicht drüber. Mhm. Also wenn ich habe das Beispiel sicher schon erzählt, so ein lächerliches Beispiel, wo der Lehrer gesagt hat, diese blöde fünfte Klasse, mit denen geht gar nichts und die interessieren sich für nichts und ich kann tun, was ich will. Und wo ich dann gesagt habe, was machst du denn gerade? Und er hat gesagt, die tektonische Plattenverschiebung nach Wegener ist halt schwierig, aber blöd und so. Und das habe ich in einer jungen Lehrergruppe erzählt. Und dann ist so ein junger Geograf aufgesprungen und hat gesagt, was tun Sie da? Die tektonische Plattenverschiebung jetzt da vernadern, das ist etwas ganz, ganz Tolles. Sie müssen sich vorstellen, die Erde steht nicht still, die ist in Bewegung, die Kontinente driften aufeinander zu und da kann ja allerhand passieren. Also danke, Herr Kollege, Sie haben jetzt bewiesen, was intrinsische Motivation für Lehrende ist. Mhm. Ja? Und wenn Sie mit dem jetzt in die Klasse gehen und wenn Sie sagen, Stütz, wisst ihr das eigentlich, dass wir hier gar nicht stillstehen, dass sich der Kontinent bewegt und dass so manche Kontinente aufeinander zugehen und so, macht euch einmal eure Überlegungen. Was könnten das bedeuten? Und dann haben diese jungen Leute 1000 Gedanken. Also da kriegst du dann übers Erdbeben die Vulkane und die, was weiß ich, da kriegst du dann vieles serviert von den Kindern oder Jugendlichen. Und dann ist es eine Kleinigkeit, dann passt das in die Motivation ganz, wird das eher gehen, als du dann sagst, das wurde auch beschrieben und berechnet. Ja, das ist wissenschaftlich. Und dann kannst du den Wegener hereinbringen und dann ist das nicht fad. Mhm. Dann kann man das motiviert auch lernen. Mhm. Das ist nur ein so ein ganz simples Beispiel, wie es gehen kann bei den die Kinder und die Jugendlichen, die Lernenden, ja, ist nicht nur auf Kinder bezogen, selber kommen zu lassen und denen die Chance zu geben, ihre eigene Motivation für das Thema zu finden.
Das ist jetzt zwar nicht jetzt in unserem Motivationsverständnis, aber es spukt gerade in meinem Kopf herum. Ich habe das selber nie erlebt, weil ich nie so sportlich aktiv und im Wettbewerb war. Aber ich finde das so schon auch ein Phänomen und das spielt ja unter jungen Menschen eine ganz große Rolle und wird ja oft verwechselt. Also es wird ja als Motivationsmotiv gesehen, der Wettbewerb.
Mhm.
Also die Konkurrenz, das Messen. Und das ist schon ein interessantes Thema, der Wettbewerb, weil er natürlich viele positive Aspekte hat, aber letztendlich natürlich für mich halt im Wettbewerb gibt es immer die Verlierer, damit es die Sieger geben kann. Und diese Unterschiedlichkeit, die haben wir ja in vielen Aspekten. Weil wenn jemand besonders motiviert ist, und das zeichnet ja aus, also wenn ich jetzt im Sport denke, aber das könnte man ja bei SchülerInnen jetzt auch übertragen, wenn ich besonders motiviert bin, dann bin ich ja zu besonderer Leistung möglich. Im Sport weiß man das. Also da ist das Training und besser zu sein als die anderen und das, die intrinsische Motivation braucht es da natürlich auch. Das weiß man aus der Psychologie. Dann kommt man zu Hochform, wenn man mehr Leistung kann man dann noch bringen, wenn man voll motiviert ist, ja, mit allen Aspekten. Aber es kann halt nicht nur Gewinner geben. Wie schätzt du da in dem Zusammenhang dann die Motivation ein?
Ja, ich habe gerade überlegt und nachgedacht, weil ja in der Motivationsforschung und ja schon früher in der Analyse, in der Psychoanalyse, definiert wurden die Antreiber.
Mhm.
Was treibt mich als Mensch an?
Mhm.
Ja, und da gibt es natürlich für die, das kann heißen, sei perfekt, das kann heißen, sei schön, das kann heißen, sei aktiv oder fleißig.
Sei mutig.
Mutig, ja. Auf jeden Fall diese fünf inneren Antreiber. Sei gefällig gehört zum Beispiel auch dazu, ja. Sei beliebt, mhm, sozusagen, ja. Oder sei schnell, streng dich an. Diese Arbeit, da gehöre ich, mhm, ein bisschen dazu. Und das kann
ich. Ich habe jetzt gerade gemeint, sei besser als die anderen.
Genau. Und im sportlichen Bereich äußert sich das dann natürlich sehr. Da habe ich dann sehr viel Befriedigung und kann ich auch meine Motivation daraus ziehen, dass ich besser bin.
Mhm.
Ja, weil für mich ist das, ich will schon gut sein. Ja, ich will schon, eigentlich habe ich als Kosmeier Elsbeth das auch ein bisschen, dass ich möglichst schon zu den Besten gehöre auf bestimmten Gebieten. Ja? Ich habe es halt beim Sport nicht. Im Sport habe ich es
ja, ja, aber
nicht,
das,
aber sonst habe ich es schon.
Aber dieses Phänomen ist ja interessant, weil das, ja, kommt uns ja immer wieder vor und gerade in der Motivation, das besser zu sein,
ja,
zur Hochform auflaufen. Ja? Und letztendlich möchte ja unsere kapitalistische Leistungsgesellschaft natürlich auch das. Du kannst, wenn du mehr leistest, wenn du motiviert bist, wirst du mehr erreichen. Das ist ja...
Ja, weil es auch so ist. Ja, ist auch so.
Ja, natürlich. Die Struktur ist ja darauf angelegt. Das ist ja die Leistungsgesellschaft. Ich würde ja das nicht schlecht reden, weil es eben auch stimmt und es gibt ja auch dadurch ein gewisses Hilfskonstrukt. Aber das, was ich unter Motivation verstehe, positive Motivation, die bleibt da schon auf der Strecke.
Ja, es ist wie alles, ist das auch ambivalent und es ist immer Aufgabe, nicht immer, aber es ist natürlich auch Aufgabe zum Beispiel eines Psychotherapeuten, wenn du hingehst, dass herausgefunden wird, was treibt dich an?
Mhm.
Was sind deine motivierenden, was sind die motivierenden Dinge?
Mhm.
Ja, gerade auch wenn man mit Kindern zu einer Therapeutin geht. Ja? Und natürlich ist das dann immer ambivalent, weil das Ziel der Antreiber ist ja, dich in einen, wie du es geschildert hast, so in eine Art Flow zu bringen. Ja, und wenn du es geschafft hast, wieder 3 Stunden an einem, nach einem anstrengenden Tag oder wenn wir es 1 Stunde festzulaufen und dann erschöpft niedersinkst, dann bist du in einem Flow gewesen und bist glücklich mit dir, wenn es zu deinem Treiber passt.
Ja, und wenn es halt dann zum Beispiel eben zu einem Adrenalinausstoß kommt.
Genau, das ist ja chemisch, dieser Flow ist ja chemisch messbar. Ja.
Aber weißt du, weil ich das Sportbeispiel reingebracht habe, da ist natürlich auch ein Aspekt, der dazu kommt in den meisten Sportarten, und das ist der Teamgeist.
Genau, das ist
Weil,
ja auch was sehr, das ist ja auch was
ja,
Schönes.
aber das ist ja auch, das spricht ja auch für diese Ausgewogenheit, weil wenn es um die Leistung geht, es braucht die Disziplin, es braucht die Motivation zur Bestleistung, zur Leistung.
Ja.
Aber der Aspekt natürlich auch des Teamgeists, also auch das Soziale, ist trotzdem auch drinnen. Und es braucht diese Ausgewogenheit. Das heißt, ich kann, wenn ich nur sozial bin, dass ich immer den anderen gewinnen lasse,
Auch nicht
dann ist
befriedigend
auch
auf die
nicht
Dauer.
befriedigend, ist auch nicht echt. Es wird auch den anderen nicht motivieren, also jetzt in der Motivation des Wettbewerbs. Aber gleichzeitig halt auch das Miteinander, auch dann das Annehmen der Unterschiedlichkeit,
Ja.
dass wir halt, was die Talente anlangt, nicht alle gleich sind. Das ist ja auch das Schöne in einer Gruppe oder in einer Gruppenarbeit, dass unterschiedliche Talente
Ja.
zusammenkommen und die Motivation auch unterschiedlich ist, aber die auch mitträgt.
Ja, ich glaube auch, das ist gut, das hereinzubringen, dass natürlich auch eine Gruppe, ein Team zur Motivationsförderung einiges beitragen kann. Ja, das glaube ich auch. Was für mich interessant ist, da habe ich schon vieles auch darüber gelesen, dass man immer glaubt, am meisten motiviert die Menschen das, was sie zum Beispiel an Geld kriegen. Und das hat sich schon lange als mindestens zweitrangig dargestellt. Das heißt, wenn jemand gut verdient oder halt, was weiß ich, eine bestimmte Summe verdient, dann steht aber noch an besserer Stelle, noch an höherer Stelle für seine Motivation, dass er gute MitarbeiterInnen hat und einen wertschätzenden Chef,
Das
Chefin hat. Das
Wohlbefinden.
Wohlbefinden, ja, das ist eigentlich noch höher einzuschätzen. Es gibt Menschen, die geben sich mit weniger Geld zufrieden, aber haben einen besseren Arbeitsplatz, weil man weiß, ist eh logisch, oder? Dass das motiviert. Und das müssen wir da für die Schule auch in Anspruch nehmen. Wir brauchen das gute Klima.
Also das Zwischenmenschliche ist
Ja.
schon ein wichtiger Aspekt, weil ich da natürlich eingebunden bin.
Ja, eigentlich ist ja der wichtigste. Ich kann mich erinnern, vor, glaube ich, ist ungefähr vielleicht schon länger als 10 Jahre her, da gab es diese berühmte Hattie-Studie. Hast du von der schon was gehört? Der heißt Hattie und der hat, was weiß ich, 30.000 Schülerinnen und Schüler befragt. Also eine sehr groß angelegte und daraufhin sehr vielfältig diskutierte Studie. Und da haben dann die Lehrer und auch die an den Hochschulen, die Lehrenden, sich da zerfranst, weil Hattie herausgebracht hat, es ist nicht die vorbereitete Lernumgebung, es ist nicht der Gruppenunterricht, es ist nicht die genaue Individualisierung, sondern an allererster Stelle steht die Beziehung. Und manche haben das natürlich in ein falsches Ohr bekommen und gesagt, schau, wir brauchen überhaupt nicht individualisieren, schau, wir brauchen überhaupt nicht Gruppenarbeit machen. Ist ja Blödsinn, ja. Sondern wichtig ist nur das, was herauskommt, dass das Wichtigste die gelungene Beziehung ist zu den Lehrenden und mit den Lehrenden, die gute Sprache, die hier gesprochen wird, im Miteinander, das ermutigende Gespräch und nicht das abwertende und so dieses Herstellen eines gelingenden Beziehungssystems ohne Auf- und Abwertung. und ohne zu viel Konkurrenz. Weil das ist natürlich schon, also das Sportbeispiel ist das eine, aber das Ziel, dass man in der Schule nicht immer die gleichen Verlierer hat, sondern dass es auch Aufgaben gibt, wo man nicht erkennen kann, dass das ja der Schwache ist, sondern dass der auch was kann.
Ja, und man muss natürlich unterscheiden, das ist ja eine Spezialisierung. Wenn wir jetzt von Sport reden und vom Hochleistungssport, dann geht es ja um ein Maximum, das jetzt einer Gruppe vorbehalten ist.
Aber in einem Geografieunterricht, wo alle diese
Wir reden ja natürlich breiter angelegt. Aber das, was du beschreibst, also dieses Klima, das Zwischenmenschliche, das ernst genommen sein, also Dinge, die wir oft schon angesprochen haben, wie Unterricht, wie Klima, wie Schulklima eine Rolle spielt, das ist natürlich auch im gesellschaftlichen, in unserem Alltags- und Berufsleben ebenso die Basis, weil das Miteinander funktioniert und das triggert uns ja gleichzeitig, weil ich bin etwas motiviert zu tun, wenn es jetzt um, meine ich jetzt so unter Anführungszeichen, Pflichterfüllung geht, wenn ich auch sehe, dass das wertgeschätzt ist und dass das andere auch diesen Antrieb haben. Denn wenn es nur ich bin, dann fühle ich mich nicht eingebettet in das soziale Umfeld. Das heißt, selbst die Motivation, Regeln einzuhalten, ist davon abhängig, dass auch das Kollektiv das als Gemeinsames sieht.
Genau. Also ich glaube, wir haben das sehr schön irgendwie jetzt so umrundet. Ja? Ich glaube, dass jemand, der unseren Podcast gehört hat, jetzt zur Motivation sehr gut könnte jetzt so einen Überblick haben, was ist intrinsische Motivation, wie kann man sie herstellen und was kann man so noch rundherum einbetten, wenn es schon nicht ganz intrinsisch ist, dass man dann trotzdem bereit ist, etwas zu tun oder zu lernen.
Ja, oder auch die Fragestellung, weil du eben den Begriff intrinsische Motivation da jetzt auch sehr betont hast, die Fragestellung, wo passiert es in meinem Leben, in meiner Motivation? Und ich glaube, es ist auch ein Ansatz, auch zu schauen, wo bin ich motiviert, wo spüre ich die Motivation, was löst sie aus, was hindert sie? Und dass Motivation natürlich immer letztendlich auch was mit Lernen zu tun hat.
Klar doch. Ja, ich finde, das passt jetzt, oder?
Wunderbar. Ich danke dir für das Gespräch, Elsbeth.
Danke, Benedikt.
Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja.